Hallo und herzlich willkommen heute hier zu Folge 1 des MS-Begleiter on Air Podcasts. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr alle reinhört. Ich bin Leandra und wahrscheinlich, wenn du gerade diese Folge hörst, kennst du mich schon aus der Teaser-Folge. Hier in unserem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Multiple Sklerose, kurz MS. Und du weißt selbst oder ihr wisst selber, es handelt sich um eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems und allein in Deutschland sind rund 280.000 Menschen betroffen. Die Tendenz ist steigend und Frauen erkranken tatsächlich öfter, fast doppelt so häufig wie Männer. Und wir wollen hier in unserem Podcast mehr erfahren über die Hintergründe. Und deswegen freue ich mich wirklich riesig. Sie sitzt schon vor mir, Dr. Daniela Rau aus Ulm, eine absolute Expertin zum Thema MS. Also herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist.
Liebe Leandra, vielen lieben Dank, dass ich heute das Interview mit dir führen darf und dabei sein darf von meiner Seite aus.
Daniela, du bist eine absolute Expertin. Kannst du uns einmal mit in deinen Praxisalltag nehmen? Was passiert da genau?
Also man muss für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass ich niedergelassene Ärztin bin. Ich arbeite mit 5 weiteren Kollegen und Kolleginnen hier in Ulm in der Nervenfachärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Niederlassung. Wir haben aber nicht nur unsere ambulante niedergelassene Arbeit, wo wir im Quartal, also alle 3 Monate, so circa 1200 bis 1300 MS-Patienten sehen. Wir haben praktisch angeschlossen an unsere Praxis auch noch ein Studienzentrum. Das heißt, wir arbeiten in der Wissenschaft sozusagen in den klinischen Studien mit.
Und deswegen haben wir dich ja auch heute im Podcast als unsere Gästin, die Frau, die an der Quelle sitzt und die neuesten Erkenntnisse teilt. Kannst du uns da einmal mitnehmen? Was weiß man derzeit darüber?
Was ganz, ganz wichtig ist, Leandra, hast du schon gesagt. Eine MS ist immer eine individuell verlaufende Erkrankung. Deswegen wird sie eigentlich schon immer als die Krankheit der 1000 Gesichter bezeichnet. Eine MS ist nie bei einem Patienten identisch verlaufen wie bei einem anderen Patienten. Das gibt es eigentlich nicht. Man hat früher immer gesagt, es gibt die ganz hart eingeteilte, schubförmig verlaufende MS und irgendwann mal geht die MS dann in die sekundär progrediente Form über, wo sie dann nur noch durch Behinderungszunahme klassifizierbar ist und klassifiziert wird. Und diese zwei Verlaufsformen hat man strikt voneinander getrennt. Und wir wissen mittlerweile, dass diese strikte Trennung, gerade was diese zwei Verlaufsformen anbelangt, dass das nicht so ganz so strikt ist, sondern dass die MS mehr eine Art Kontinuum darstellt. Also dass praktisch Patienten, die vorzüglich mehr Schübe aufweisen, dass die trotzdem auch schon früh in ihrem Erkrankungsverlauf eine zunehmende Behinderung erleiden können. Und dass diese strikte Trennung, nach so und so vielen Jahren muss diese schubförmig verlaufende MS jetzt in die SPMS übergehen und dann wird es so strikt auseinander dividiert, dass das praktisch, wenn wir uns die Entstehung der Erkrankung, die zugrunde liegenden Mechanismen, wir nennen das Pathophysiologie, dass das gar nicht so strikt zu trennen ist. Auch bei der primär progredienten Verlaufsform wissen wir mittlerweile, dass die Pathophysiologie, also das, was dahinter steht, dass das nicht dem ganz entspricht, wie wir das von Anfang an gedacht haben. Das heißt, da ist viel in Veränderung in der Entwicklung, sodass wir mittlerweile eigentlich die MS als eine Art Kontinuum ansehen.
Daniela, wir hatten ja jetzt über das Kontinuum gesprochen, aber kannst du uns noch mal mitnehmen, was sind denn genau die 3 Verlaufsformen, die es dennoch gibt?
Diese alte Einteilung in die Verlaufsformen, die sogenannte schubförmig verlaufende Multiple Sklerose, sekundär progredient verlaufende Multiple Sklerose und primär progredient verlaufende Multiple Sklerose, die sind natürlich nach wie vor wichtig, weil die erstens mal das Bild der Multiple Sklerose für die PatientInnen und ÄrztInnen unter uns jahrzehntelang geprägt haben und auch die Zulassung von unseren Medikamenten auf Basis dieser Einkategorisierungen erfolgt ist. Bei der primär schubförmig verlaufenden multiplen Sklerose ist es so, dass die Patienten nach der Diagnosestellung unter immer wiederkehrenden Schüben leiden. Und diese Schübe äußern sich über immer wiederkehrende, akut auftretende neurologische Ausfälle, die sich dann wieder zurückbilden können entweder vollständig oder teilweise und praktisch die Behinderung, die die Patienten dann erleiden, aufgrund dieser Schübe resultieren. Aber an sich praktisch der Verlaufsform ist rein durch diese Schübe und das Auftreten der Schübe charakterisiert. Bei der sogenannten sekundärprogredienten multiplen Sklerose, die sich eigentlich dann aus der schubförmig verlaufenden multiplen Sklerose im Zeitverlauf entwickelt. Diese Zeitspanne kann Jahre bis zu Jahrzehnten dabei betragen. Da ist es so, dass der Patient eine zunehmende chronische progrediente Behinderung entwickelt. Der Patient kann gerade am Anfang noch überlappende Schübe haben, aber gerade je länger die Erkrankung fortschreitet, kommt es vielmehr zu einer chronischen Behinderungszunahme, ohne dass praktisch überlagerte Schübe auftreten. Und dann gibt es die primär progrediente Multiple Sklerose. Das sind praktisch PatientInnen, die leider direkt nach der Diagnosestellung schon nicht in diesen schubförmigen Verlauf eintreten, wo sich Schübe bilden und die sich dann wieder zurückbilden können, sondern die schon von Anfang an diese progredienten Verlaufssymptome aufweisen. Also diese chronisch zunehmende Behinderung, die sich dann nicht mehr zurückbildet bei den Patienten. Das heißt, diese drei Verlaufsformen, die existieren weiterhin seitens der Deklaration, auch betreffend der Verordnung unserer Medikamente. Aber diese Grenzen werden jetzt eben zunehmend schwammiger, weil wir wissen, dass die pathophysiologisch nicht existieren. Dennoch ist es eben wichtig, damit sowohl die PatientInnen, aber auch wir als ÄrztInnen wissen, okay, wo befinden wir uns gerade wegen der groben Einteilung, auch im Hinblick auf die Verordnung von möglichen Medikamenten. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man sich auch mit dieser Deklarierung und auch Terminologie auseinandersetzt, um das zu verstehen, warum und weshalb sprechen wir vom MS-Kontinuum.
Wir haben jetzt viel über die wissenschaftlichen Hintergründe gesprochen, aber woran erkennen die Betroffenen eine schleichende Verschlechterung?
Diese Erkenntnisse sind natürlich noch sehr neu und die sind gerade in der Entwicklung, dass man das wirklich bis auf die kleineren Mechanismen ganz klar aufteilen kann. Aber es gibt natürlich schon die ganz klaren Indizien. Das heißt, wenn ein Patient jetzt sich bei mir vorstellt, klinische Schübe aufweist und oder zum Beispiel neu auftretende, sich vergrößernde Läsionen im MRT, dann wissen wir, das geht wirklich, das ist ein Korrelat dieser schubförmig verlaufenden Entzündung. Patient hat von einem Tag auf den anderen ein neues Symptom, wie eine Lähmung oder eine Sensibilitätsstörung, die vorher nicht da war. Das ist was Akutes, vor allem wenn wir dazu korrespondierend in der Bildgebung, also im CMRT vom Kopf, also Bildgebung vom Kopf oder im spinalen MRT, wo wir uns das Rückenmark anschauen, eine neue kontrastmittelaufnehmende Läsion sehen, dann wissen wir, ja, Korrelat der akuten Entzündung. Wenn jetzt jedoch ein Patient über die Zeit hinweg nicht diese klar abgrenzbaren Verschlechterungen, schubförmigen Verschlechterungen aufweist, sondern eine zunehmende Behinderung, das heißt praktisch über Jahre hinweg neue klinische Beschwerden entwickelt oder im MRT neue Läsionen hat, die er praktisch gar nicht bemerkt, die kein klinisches Korrelat machen im Sinne eines Schubes. Aber wo man sagt, man macht eine Verlaufskontrolle, man sieht jedes Jahr neue, sie vergrößernde Läsionen, zunehmende Atrophien, dann hat man natürlich auch eine Progredienz der Erkrankung. Das geht aber von diesem schubförmigen Verlauf dann weg. Das geht in diese progrediente Verlaufsform der multiplen Sklerose hinein. Und dieser Übergang und das parallele Sein von diesen zwei verschiedenen pathophysiologischen Ereignissen, das definiert die multiple Sklerose. Also dieses Nebeneinander von diesen akuten Ereignissen mit praktisch der Möglichkeit zu dieser schleichenden Verschlechterung, die wir sowohl klinisch sehen, wenn wir mit dem Patienten sprechen, aber auch zum Teil bildgebend schon im Moment nachweisbar und sichtbar machen können.
Das fand ich unglaublich interessant, dass du auch darauf hingewiesen hast, als wir im Vorgespräch schon mal zusammen waren, wie unglaublich relevant es auch für einen Patienten sein kann, sich zu informieren, sich schlau zu machen. Fast jeden Tag findet ihr oder wird was Neues zur MS herausgefunden. Der Stand von heute ist nicht der Stand von gestern und von übermorgen schon gar nicht, wo es dann noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Erkenntnisse gibt. Auch über die zwei Wege, die ja jetzt so ineinander laufen im Kontinuum, was ja unglaublich wertvoll zu wissen ist jetzt schon für die weitere Behandlung. Die Prozesse beeinflussen die Krankheitsaktivität. Aber warum ist es denn für Patienten so wichtig? Also nochmal jemand, der jetzt sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, Haken dran, aber warum ist das so relevant? Was ergibt sich da Neues für mich heraus? Oder was ergibt sich Neues in der Forschung daraus?
Für uns ergeben sich aus diesen Erkenntnissen heraus jetzt erstmal mögliche Ansätze, wie wir das therapeutisch, prophylaktisch nutzen können. Du wirst dir vorstellen, Leandra, als ich angefangen habe, war diese Progression rein der symptomatischen Therapie zugänglich. Da hat man gesagt, der Patient ist jetzt in dieser Verlaufsform der SPMS und wir können fast nichts mehr für ihn tun, außer ihn rein symptomatisch zu behandeln. Jetzt, da wir das besser praktisch abgrenzen können, einschätzen können, was da auch pathophysiologisch dahinter steht, können wir schon früh im Verlauf, weil je früher wir das detektieren, umso besser können wir da was dagegen auch prophylaktisch unternehmen. Und wir sind jetzt im Moment in dieser Situation, dadurch, dass wir die Prozesse besser verstehen, in der Entwicklung da schon praktisch einschreiten zu können, künftig, um dann zu sagen, da können wir jetzt schon sehr, sehr früh etwas dagegen unternehmen. Nicht erst, wenn wir dann bemerken, da ist jetzt definitiv eine Progression da, sondern wenn wir die ersten Hinweise dafür haben. Also wenn der Patient zum Beispiel oder die Patientin sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, in den letzten 3 Monaten bin ich vom Denken her langsamer oder bin ich vom Gehen her langsamer, dass wir diese Information schon nutzen können, um dann prophylaktisch, therapeutisch praktisch die Therapie des Patienten, der Patientin anzupassen. Und das macht es so unglaublich wichtig und spannend.
Ja, total. Und was ich auch unglaublich interessant an dem, was du gerade gesagt hast, finde, ist, dass das Hand in Hand gehen mit dem behandelnden Arzt, das nicht die Augen zu machen und sagen, ja, ich bin jetzt in der Progredienz, sondern zu sagen, nee, ich gehe dahin, ich schaue mir das an. Würdest du das auch so unterschreiben?
Exakt. Das ist im Endeffekt die Quintessenz aus den, ich will jetzt mal sagen, letzten bis zu 10 Jahren der Forschung, aber eben auch der Entwicklung im medikamentösen prophylaktischen Bereich. Wir waren früher eher auch zurückhaltend wie Ärzte, auch im Stellen der Diagnose einer SPMS, weil wir eben so eine Art von, wir waren auch frustriert. Ne? Unsere Patienten waren frustriert, wir waren ein bisschen frustriert therapeutisch und auch prophylaktisch. Und jetzt ist da so eine Aufbruchsstimmung aufgrund der Erkenntnis, dass wir diese kontinuierliche Erkrankung haben, dass wir da sehr viele Prozesse haben, die wir auch zukünftig immer noch besser beeinflussen können, haben wir für unsere Patienten praktisch wie eine Art, ich will nicht Lichtblick sagen, aber im Endeffekt ist es das. Ja, haben wir Optionen, haben wir Möglichkeiten, wo man früher nur gesagt hat, oder müssen wir die Hände in die Luft strecken und können eigentlich nicht mehr so viel tun und haben keine Möglichkeiten mehr zu unterstützen, zu helfen, prophylaktisch sogar zu agieren. Und das haben wir jetzt. Und daher möchte ich auch jedem der Zuhörerinnen und Zuhörer, die an der Erkrankung leiden oder jemanden kennen, der daran leidet, praktisch dazu aufrufen, wenn jemand über solche Symptome, also wenn er an sich selber bemerkt oder jemanden kennt, der darüber referiert, bitte nehmen Sie den Arzt oder die Ärztin behandelnderweise mit, sprechen Sie darüber, weil nur wenn wir Ärztinnen und Ärzte das auch wissen, können wir sie so beraten, dass wir sagen können, wir können die Symptome angehen, wir können da ihre Lebensqualität im Ist-Zustand aber auch künftig verbessern. Wenn wir es nicht wissen, können wir nichts tun. Aber in dem Moment, wo sie wirklich klar und offen mit uns sprechen, können wir in diesen Prozess einsteigen und können wir auch Medikation anpassen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass Sie das heute mitnehmen als Zuhörerinnen und Zuhörer.
Okay, wenn ich jetzt denke, ich bin betroffen oder ich weiß, ich bin betroffen, woran erkenne ich denn, in welchem Entzündungsprozess ich gerade bin?
Ich würde mir zuerst mal anschauen, wann oder zu welchem Zeitpunkt hatte ich denn meinen letzten typischen klassischen Schub. Es gibt ja ganz klare so Erkennungsmerkmale, wie wir als Neurologin einen Schub definieren, also eine akut neu aufgetretene klinische Symptomatik. Dann würde ich sagen, gut, wann war das denn zum letzten Mal innerhalb der letzten Monate, der letzten Jahre? Oder habe ich vielleicht sogar 1 oder 2 Schübe in den letzten Jahren gehabt? Dann würde ich natürlich unmittelbar mit meinem Arzt nochmal Kontakt aufnehmen. Also ich hatte einen Schub und die Behinderung hat sich da nicht mehr so so gut zurückgebildet, dann liegt da die Verursachung unmittelbar in dem Schub begründet. Oder habe ich Behinderung, die sich ohne Schub so langsam ständig zunehmend verschlechtert. Also vor 2 Jahren bin ich noch 1 Kilometer gelaufen, jetzt dann so 600, 500 Meter und dann merke ich schon, die Beine werden schwer. Dann habe ich so eine eher progrediente Form der Erkrankung schon entwickelt, so eine schleichende, zunehmende Behinderung. Und ich glaube, daran kann man so ein bisschen versuchen, das einzuteilen. Was ich jetzt fürs Gehen beschrieben habe, gilt natürlich genauso für das Denken, also die Kognition und für andere mögliche koordinative Leistungen, also Handkoordination oder Beinkoordination. Aber wenn Sie sowas an sich bemerken, gerade letzteres, das bitte wirklich unbedingt mit dem behandelnden Neurologen, Neurologe referieren. Aber da kann man schon so ein bisschen einschätzen, ne? Wenn ich sehr viel solche Schübe habe und daraus bedingte Behinderung, bin ich in diesem akuten, entzündlichen Verlauf, wenn diese chronische Behinderung ohne die Schübe so langsam zunimmt oder verschiedene Symptome sich ausbilden, ohne Schub. Ich weiß davon nichts, das kam so langsam. Ich kann nicht ganz klar sagen, von da auf da hat es angefangen. Dann bin ich eher ein bisschen in dieser fortschreitenden, progredienten Phase der Erkrankung. So grob mal Daumen.
Wir sind jetzt mit dem inhaltlichen Teil fertig und jetzt kommen wir zu auch einem wichtigen Teil des Podcasts, nämlich dem Community-Teil und den Fragen aus der Community. Wir wollen hier nämlich alle zusammenbringen und Raum schaffen für Fragen. Und eine User-Frage kam direkt und zwar: Ich bin mit einer RRMS diagnostiziert, aber habe keine Schübe mehr. Wann genau spricht man denn von einer fortgeschrittenen MS oder SPMS? Kannst du das kurz beantworten?
Das, Leandra, ist genau das, was wir vorher gerade diskutiert haben, dass diese Definition natürlich sehr, sehr ungenau ist, weil wir eben von diesem MS-Kontinuum mittlerweile sprechen. Die klaren Grenzen zu setzen, wo man dann sagt, jetzt ist es schon ganz klar die SPMS, das ist schwierig. Also wenn ich über einen Prozesszeitraum von 2 Jahren keine Schübe mehr habe, nur so eine chronische zunehmende Verschlechterung, dann würde ich schon den Übergang im Sinne der Kontinuumsdiskussion in eine SPMS definitiv diskutieren.
Eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Die letzte Frage ist von einer Userin. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Art der multiplen Sklerose?
Das ist jetzt wirklich eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, aber ich versuche es kurz zu machen. Es ist definitiv so, dass die meisten PatientInnen, die jünger erkranken, eher eine akute entzündliche Form der Erkrankung aufweisen. Wenn praktisch die PatientInnen später erkranken, also 40 beziehungsweise 40 plus, dann geht man eher schon sehr früh in eine Art von Progredienz über. Die sogenannte PPMS, also die Patienten, wo die Erkrankung schon nach Erstdiagnose sehr stark progredient verläuft, nicht diese Schübe am Anfang aufweist, die sind oftmals älter bei zum Zeitpunkt der Erstdiagnose. Das heißt, man kann sagen, je älter man wird, desto höher ist die Tendenz, eine eher progrediente Erkrankungsform zu entwickeln und auch schneller. Und je jünger man erkrankt, desto häufiger kommt es zu dieser akuten, sehr starken entzündlichen Ausprägung der multiplen Sklerose. Aber auch da in der Medizin, das ist nichts in Stein gemeißeltes. Wir reden hier immer über Wahrscheinlichkeiten.
Also ich fasse nochmal zusammen. In der ersten Folge haben wir viel über die Hintergründe der MS erfahren und warum man die MS in verschiedene Verlaufsformen einteilen kann, sie aber stärker als ein Kontinuum begreift. Daniela hat erläutert, dass MS durch 2 Prozesse geprägt ist. Einmal der akute Entzündungsprozess und der chronisch schwelende Entzündungsprozess. Um was das für den Verlauf der einzelnen Therapie bedeutet. Was wir mitnehmen, dass die Betroffenen auf jeden Fall immer wachsam bleiben sollten, wie sich ihre MS entwickelt. Und auch in der nächsten Folge wollen wir gemeinsam mit Daniela noch tiefer in das Thema MS-Wissen eintauchen. An dieser Stelle nochmal lieben Dank, Daniela, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig, dass du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, Leandra. Es war super, dieses Interview zu führen. Und ich glaube, die Patientinnen, Angehörigen konnten für sich und auch für Betroffene aus der Folge sehr, sehr viel mitnehmen.
Und wenn ihr, liebe Zuhörenden, in der Zwischenzeit mehr über das Thema Leben mit MS erfahren wollt, schaut super gern vorbei auf unserer Website msbegleiter.de. Da findet ihr viele weitere Geschichten und ganz viele Ressourcen für das Thema Leben mit MS. Und folgt uns, wenn ihr mögt, auch super gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Da gibt es immer wieder spannende, tolle, neue Themen, unsere Community-Fragen. Und ja, da gibt es einfach alles, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und falls ihr mehr über das Thema MS-Progression erfahren möchtet, dann kann ich euch die Website ms-perspektivwechsel.de ans Herz legen. Alle Websites, alle Kanäle findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns jederzeit von euch zu hören. Und ich würde jetzt sagen, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt stark und wir hören uns bald wieder hier bei MS Begleiter On Air, der Podcast für Menschen mit multipler Sklerose. Macht's gut und bis dann. Das ist eine Produktion von Sanofi.